begrüßen alle Unixoiden zur Folge 114 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU/Linux.ch. Aufgenommen am 26. November zusammen mit dem Schwester-Podcast Das Triumvirat mit Farid Meshbahi, Gordon Möller und Christoph Schröder und meiner einer Ralf Hersel. In dieser Folge geht es um das freie und vollständig unixoide Betriebssystem FreeBSD und einen kleinen Vergleich zu Linux. Ja, schönen guten Abend, Farid, Gordon, Christoph, wie geht's euch?
Ja, soweit gut.
Unixoide, sind das diese Echsenmenschen, von denen immer gesprochen wird?
Ja, das muss so sein, die aus der Mitte der Erde.
Genau.
Die wandeln unter uns.
Ihr macht selber einen Podcast, der heißt Triumvirat.
Richtig.
Worum geht es da drin? Wie oft kommt der? Erzählt doch mal und vielleicht sagt er auch kurz mal was zu euch selbst.
Ja. Also das Triumvirat ist relativ jung. Davor gab es das Duumvirat. Mhm. Das mache ich mit dem, oder das machen wir, Gordon und ich, zusammen seit 7 Jahren. Seit
7 Jahren?
Genau. Und wir hatten da mal eine Folge aufgenommen, zusammen mit dem Christoph, weil der ist ein begnadeter PDA-Sammler. War das, Palmgeräte kann man ja nicht sagen.
Nee, alle PDAs.
Also alle PDA-Sammler. Und
alles, außer Windows CE.
Aus Gründen.
Genau. Also PDA ist Personal Digital Assistant oder was?
Genau, richtig, genau.
Das sind diese kleinen Geräte, die es damals in der Größenordnung einer Handfläche gab, wo man früher das erste Mal so sein Adressbuch hatte, seine Termine insbesondere pflegen konnte. Und da gab es halt die Firma Palm, richtig,
Christoph? Ich wollte es gerade sagen.
Richtig, hatte ich Palm, auch, ja. Genau, Palm und
Psion fällt mir noch ein.
Psion, genau, ja. Casio ganz viel,
ja. Und Christoph hatten wir dann auch dann auf dem Retro Computer Festival letztes Jahr auch nochmal zu Besuch gehabt, hier in Paderborn. Der hatte dann auch retro-bedingt auch einen Ausschnitt seiner Sammlung mitgebracht und hat quasi ja alle Blicke auf sich gezogen. Und da Christoph auch ehemaliger Mac-User war, hatten wir ihn gefragt gehabt, hast du nicht Lust, bei uns mitzumachen, bei uns im Podcast? Und Christoph sagte gleich,
klar, mache ich.
So, und seitdem sind wir ja zu dritt und aus diesem Alt-Latein-Ausdruck Duumvirat, das ist so ein Zwei-Herren-Rat, wurde nachher der Drei-Herren-Rat, deswegen das Triumvirat. Und seitdem haben wir quasi, sprechen wir weiterhin klar über dieses Apple-Kosmos, über diesen Apple-Kosmos, aber wir gucken immer weiter über den Tellerrand und schauen auch mal über. Schauen uns mal was oder hören uns was zu FreeBSD an. Und Christoph ist vor kurzem gewechselt, also von macOS, von dieser Apple-Welt, komplett drüber zu Linux. Und das ergänzt sich hervorragend. Also
ja, deshalb funktioniert das auch mit dem Audio beim Christoph heute.
Merde. Das war wieder mein Schlag in die Magengrube.
Aber gut platziert.
Ja. Wie oft nehmt ihr auf?
So im Schnitt einmal im Monat.
Ah, okay.
Nehmen wir auf halt. Deswegen auch die kleinere Anzahl von Folgen. Wir sind jetzt, glaube ich, bei Folge 64.
Irgendwie in der Größenordnung,
ja. Ja, also wer am 18.12. zufälligerweise im Raum Paderborn ist, da treten wir quasi in der Volkshochschule auf, weil wir das Podcasten näher bringen wollen. Das ist quasi so eine offene Frage- und Antwortveranstaltung, wo wir Interessierten einfach die Möglichkeit anbieten, Fragen zu stellen, die wir dann nachher in so einer Art Podiumsdiskussion nachher auch beantworten werden.
Oh, da wäre ich auch gern hingekommen. Also es gab doch jetzt in Berlin, gab es doch diesen großen Podcasting-Kongress, wie heißt denn der nochmal, hier vom Tim Pritloff und so. Da konnte ich nicht hin. Und dann habe ich gesehen, da gibt es ja noch was. Und dann habe ich gesehen, das ist ja vor Ort Paderborn. Ja, ein bisschen schwierig von Zürich aus.
Ähnlich groß wie Berlin.
Ja,
genau. Paderborn, ja. Wir haben auch einen Flughafen, aber der hat nicht so lange gebraucht, gebaut zu werden. Anderes Thema.
Du meinst die Subscribe, ne? Richtig?
Die Subscribe, genau. Wart ihr da?
Ja, gut. Nee, da waren wir nicht. Nein. Vielleicht nächste Mal, aber dafür sind wir jetzt einfach noch zu jung. Also Christoph ist jetzt seit 2 Wochen dabei. Wir haben unsere erste Folge quasi gemeinsam veröffentlicht und wir wollen nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal beim Retro Computer Festival nochmal dabei mitmachen. Aber ansonsten nehmen wir alles mit, was sich irgendwie nächstes Jahr anbieten.
Ja, ja gut, ich sag mal, zu solchen Veranstaltungen kann man ja auch hingehen, um was zu lernen, ne? Mit anderen zu reden, neue Ideen zu bekommen. Ja, aber mich hätte das schon interessiert, ist halt immer dann mit einer größeren Reise verbunden. Aber ja, was soll's. Ja, Triumvirat, Link zum Podcast steht in den Shownotes, im Moment noch nicht. Aber wenn wir fertig sind, wird da drin sein. Bevor wir ins Thema einsteigen, kurz zu den Hausmitteilungen. Ich hatte am Freitag schon einen Artikel darüber geschrieben, GNU Linux CH im Würgegriff der Abmahnindustrie. Wer es nicht gelesen hat, wollte ich noch mal ganz kurz erzählen. Wir hatten also zwei Abmahnungen in letzter Zeit vom Commonwealth Legal Service. Das geht dann so, die schreiben dir, ja, du verwendest in dem Artikel ein Bild, das gehört einer Person, deren Rechte wir vertreten. Ganz freundlich, bitte attribuiere das Bild doch korrekt, also mach einen Quellenlink darunter, wo das herkommt. Und dann habe ich das gemacht bei den zwei Bildern und dann haben sie gesagt, ja, danke schön, alles gut, auf Wiedersehen. So. Und das sind aber SEO-Scammer, also Search Engine Optimierungs-Scammer. Die sorgen halt dafür, dass durch Links, die auf anderen Webseiten, Blogs und so weiter gesetzt werden, die Search Engine Optimization bei ihren Kunden, die sie da vertreten, erhöht wird. Ja, ist ein Betrug. Uns hat das jetzt nicht so sehr gejuckt, weil wir haben keinen Schaden davon getragen. Die zweite Sache war dann ein bisschen übler. Da kam dann nämlich der Stock-Image-Hoster Alami auf uns zu und hat gesagt, ja, ihr verwendet da in einem Artikel ein Bild, da haben wir die Rechte drauf und zahlt mal dafür. Und im konkreten Fall handelt es sich um das Bild einer Banane, was ich in einem Artikel von vor 2 Jahren mal verwendet habe. Und das Bild, ich habe das dann nachgeguckt bei Alami, ob es das da wirklich gibt. Das gibt es da und die Lizenz, um das zu verwenden, kann man für 20 Euro kaufen. Und sie wollten jetzt 400 Euro für das Bild haben plus 40 Euro Bearbeitungsgebühr. Und ich habe das dann gezahlt. Übrigens nicht aus unseren Spendengeldern, sondern aus meiner eigenen Tasche. Und danach schrieb uns dann der Martin Steiger an. Das ist eine Schweizer Anwaltskanzlei, Steiger Legal, die sich auf Recht im Internetraum spezialisiert haben. Und der meinte dann, ja Ralf, also das Erste, da hättest du gar nichts unternehmen müssen. Und beim Zweiten hättest du noch weniger unternehmen müssen. Mhm. Einfach nicht zahlen. Ja, also die Hilfe kam dann ein bisschen zu spät. Und ja, jetzt sind wir gerade dabei, uns eine richtige Rechtsvertretung für solche Fälle zu besorgen. Irgendwann hat man halt eine gewisse Größe erreicht, dass man mit sowas auch rechnen muss. Und ja, also einfach nur, wenn ihr eure Blogs betreibt, achtet wirklich darauf, dass ihr nur freies Material verwendet und keine lizenzrechtlich oder urheberrechtlich problematischen Bilder oder Inhalte verwendet. Das machen wir natürlich bei uns auch. Wir haben aber in den über 4000 Blogartikeln sicher 20.000 Bilder drin. Und da kann es dann schon mal passieren, dass einem was dazwischen rutscht. Ja, so viel zu den Hausmitteilungen, den traurigen Hausmitteilungen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr beim Triumvirat schon eine Rechtsvertretung habt oder braucht. Vermutlich noch nicht, oder?
Noch nicht. Noch nicht.
Nee,
wir haben aber, mal. Also,
nee, mach Farid.
Also, wir haben, ich glaube, mindestens zweimal.
Ne? Zweimal, ja.
Die Rechtsanwältin Carola Seeling zu Gast gehabt, weil wir halt auch so Themen mal besprochen hatten hinsichtlich Creative Commons Lizenzen. Was hat es damit auf sich? Warum sollte man auf diese ganze Lizenzproblematik halt oder Urheberrecht insbesondere darauf achten? Viele wollen ja oder viele machen halt den Schritt, dass sie einfach Bilder aus dem Internet verwenden, damit quasi schon mit einem Bein irgendwie vor einem Rechtsanwalt stehen oder halt von einer Abmahnung oder sowas in der Art. Und in dem Kontext hatten wir mit Carola Seeling mal gesprochen gehabt und dann halt auch zum Thema Mailverschlüsselung und so weiter, weil uns halt die Frage, weil uns das Thema interessiert, immer noch interessiert halt, aber insbesondere was mit den Zertifikaten. Da haben wir ja letztens mal in der letzten Folge zusammen drüber gesprochen mit den Zertifikaten, aber Gordon hatte gleich gefragt, ob wir nicht selber so eine Certificate Authority bauen können. Ne? Also wer schlägt uns aber dann zum Ritter, habe ich dann gefragt, dass wir überhaupt die Hoheit haben, Zertifikate ausstellen zu dürfen, weil technisch gesehen kann das jeder. Aber diese Glaubwürdigkeit zu bekommen, halt von einer höheren Instanz zum Ritter geschlagen zu werden, da hat man natürlich sehr viele Fragen gehabt. Und zu dem Thema hatten wir dann auch nochmal die Carola eingeladen, weil sie ist spezialisiert für IT-Recht und konnte dazu entsprechend uns auch die Antworten geben halt. Und wenn wir dann mal irgendwie, ich hätte fast gesagt, Genuss bekommen würden, da irgendwie Rechtsbeistand zu benötigen, dann würde ich Carola fragen.
Auf jeden Fall.
Ja. Ja, also empfehle ich wirklich, ne? Weil irgendwann passiert es und es erwischt einen mal. Und bevor ihr da zahlt, haltet das erstmal zurück, wendet euch, sucht euch eine Rechtsvertretung und ja, kostet zwar dann auch was, aber da lernt man halt auch draus, wie man auf solche Fälle reagieren sollte. Okay, also so viel zu den Hausmitteilungen. Steigen wir ins Thema ein. Das Thema lautet FreeBSD oder vielleicht auch nur BSD. Und ihr hört es ja vielleicht schon. Also ich habe mir eine dicke Erkältung eingefangen. Meine Nase ist zu. Ab und zu huste ich auch mal vor mich hin. Und deshalb bin ich froh, dass wir heute zu viert sind, weil dann kann ich nämlich den Mund halten und verrät Gordon und Christoph, die sowieso die viel bessere Expertise haben, können euch etwas zu FreeBSD sagen. Und damit geht's los mit dem Thema.
Ja, du hörst auch, ich bin auch noch was angeschlagen, aber ich versuch's jetzt einfach mal. Ja, BSD, also ich habe auch früher mit Linux angefangen, mit Arch Linux oder Arch Linux, ich weiß gar nicht, wie das richtig ausgesprochen wird.
Es gibt, glaube ich, beides.
Okay. Und weil ich halt ein Fan bin von einer Linux-Distribution, wo ich nicht von vornherein eine grafische Benutzeroberfläche vorgesetzt bekomme. Also ich wollte es von Grund auf lernen. Und deswegen habe ich einfach mal mit Arch Linux angefangen und bin aber dann durch eine Empfehlung auf FreeBSD gekommen, weil ich halt einen eigenen Server aufsetzen wollte. Und ich habe dann die Empfehlung bekommen, bei so etwas, wenn man Festplattenkapazitäten zur Verfügung stellen sollte, sollte man das Dateisystem ZFS einsetzen, weil man da auch hervorragend ein RAID konfigurieren kann und das hat auch noch ein paar andere super Vorzüge. Und das hat man damals ausschließlich nur bei FreeBSD aus meiner Brille erstmal gesehen bekommen und deswegen habe ich mich dann damals mit FreeBSD beschäftigt und ich muss sagen, das war einer der besten Vorschläge, die ich bekommen habe, weil ZFS wirklich super ist als Filesystem. Insbesondere wenn es um das Teilen von Ressourcen geht und dergleichen. Und habe mich dann halt mehrere Jahre damit beschäftigt. Und als ich dann auch mal dem Mac OS mal wieder mich mit FreeBSD beschäftigen wollte, weil ich dann halt so Sachen, neue gehypte Sachen gesehen habe, was es so gibt an grafischen Benutzeroberflächen, war für mich der Schritt relativ nahe zu sagen, dann baust du auch quasi deine grafische Benutzeroberfläche mit FreeBSD auf. Weil neben als Server kann man halt auch wunderbar sich seinen Arbeitsplatzrechner damit aufbauen. Und habe dann einfach da weitergemacht. Also parallel zu macOS, weil wir ja überwiegend mit dem macOS unterwegs sind, arbeite ich immer noch mit FreeBSD, auch als Arbeitsplatzrechner, um halt so ein bisschen die Trends mit zu verfolgen. Also zuletzt noch das Thema mit Hyperland, da kann auch wahrscheinlich der Christoph gleich noch was zu sagen, angefangen und Christoph ist da immer ganz weit vorne bei den neuen Sachen, die ganz trendy sind halt. Und weil Christoph selber halt immer viel ausprobiert und experimentiert und der ist von uns gesehen halt immer weit vorne mit den Themen. Aber nichtsdestotrotz, also BSD als solches ist erstmal, ich würde sagen, wenn man aus Anwenderbrille schaut, nahezu gleich wie ein Linux-System. Wenn ich also auf so einer Art Terminal-Ebene bin, wo ich mit einer Shell arbeite und meine Befehle kenne, die werden wahrscheinlich unter FreeBSD genauso funktionieren. Halt. FreeBSD als solches ist aber nicht binär kompatibel zu Linux. Das heißt, wenn ich ein Linux-Programm kenne und das gerne auch unter FreeBSD nutzen möchte, muss das auch unter FreeBSD erstmal, wenn man die Quellen hat, kompilierbar sein. Aber ich könnte jetzt nicht eine 1:1-Kopie nehmen und dann einfach das Programm einfach unter FreeBSD laufen lassen. Das würde nicht funktionieren. Es gibt aber die Möglichkeit, im Kernel sagen zu können, pass mal auf, ich möchte dennoch so eine Art Binärkompatibilität berücksichtigen. Dann wird da so eine Art Software-Schicht noch dazwischen gehoben, sodass ich auch Linux-Binärprogramme aus dem Stand heraus nutzen kann. Ich will jetzt erst sagen zu 100%, aber die Chance besteht auf jeden Fall und es wird auch hier und da funktionieren. Aber das ist erstmal so der grobe Unterschied. Also mit anderen Worten, wenn man so wie ich mit Linux angefangen hat, ein paar Befehle kennt, mit ein paar Befehlen auch zu Hause unterwegs ist, der wird sich dann erstmal so optisch nicht viel fremd fühlen. Der kann sofort auch mit den gleichen Befehlen loslegen. Es kann durchaus sein, dass der ein oder andere Befehl, den man von Linux kennt, noch ein paar andere Optionen hat. Aber im Großen und Ganzen halt ist das schon sehr, sehr nahe zu Linux halt. Das erstmal so auf der obersten Ebene. Geht man etwas tiefer, dann fragt man sich, ja, FreeBSD, da gibt es noch OpenBSD. Das heißt, es gibt noch so verschiedene andere Projekte, die irgendwie sich mal abgesplittet haben. Da gab es auch mal in der Vergangenheit bestimmte Copyright-Themen, die auch noch zu berücksichtigen gab. Deswegen haben sich da verschiedene Gruppen auch aufgesplittet in andere Gruppen. Daraus entstand unter anderem halt auch auf FreeBSD. Aber so wie man das unter Linux kennt, ist FreeBSD nicht. Also es gibt jetzt nicht einen Kernel, der jetzt von einer bestimmten Person oder von einer Gruppe von Personen gemaintained wird, also gepflegt wird. Und der Oberhaupt ist ja Linus Torvald, der quasi die Hand über den Linux-Kernel hält. Der Kernel als solches macht aber ein Betriebssystem ja auch nicht aus. Das heißt, die gesamte Umgebung drumherum, also die Befehle als solches, bestimmte Programme oder halt auch grafische Benutzeroberflächen, die werden von den verschiedenen Distributionen zusammengestellt. Da gibt es halt so Projekte wie ja, Ubuntu, kennt vielleicht wahrscheinlich jeder, oder Mint Linux oder Debian halt. Das sind also die verschiedensten Distributionen, die es gibt. Und ich weiß gar nicht, Ralf, wie viele Distributionen gibt es so in etwa?
1000.
Okay. Also wir hören gerade, rund 1000 Distributionen gibt es. Das heißt, jedes Projekt, jede Distribution hält für sich bestimmte Vorteile oder sieht für sich bestimmte Vorteile gegenüber anderen Distributionen und deswegen gibt es halt diese Vielfalt. Bei FreeBSD ist es anders. Da ist da gehört der Kern und das Drumherum zusammen und wird quasi von einem Projektteam gepflegt halt. Das ist der große Unterschied. Ich glaube, das mit dem Drumherum nennt man auch Userland. Das heißt, sämtliche Befehle und alles drumherum, was man so versteht, was man braucht, zu einem laufenden Betriebssystem, wird direkt von FreeBSD in Summe zur Verfügung gestellt. Das hat Vor- und Nachteile. Vorteile, wenn das aus einer Hand kommt, aus einem Guss kommt, funktioniert das auch im größten Teil auch immer sehr gut zusammen halt. Nachteil, ja, es ist halt so ein geschlossenes System, würde ich sagen, halt. Ist ein bisschen geschlossener, halt. Aber das sind erstmal so im Großen die Unterschiede zu einem Linux-System.
Halt. Ja. Ich habe Fragen.
Oh ja.
Habe ich das richtig verstanden, dass jedes, darf man Distro sagen, also dass jede BS oder dass jede BSD-Distribution einen eigenen BSD-Kernel pflegt?
Richtig.
Okay, und wie ist das mit den Benutzeroberflächen? Also baut jede BSD-Distribution eigene Benutzeroberflächen?
Nein. Also du endest quasi bei dem schwarzen Fenster und der weißen Schrift. Also wenn du ein BSD installierst, dann hast du erstmal nur deine Eingabeaufforderung. Als wenn du quasi Arch Linux installieren würdest. Da wird ja auch quasi keine grafische Benutzeroberfläche mitgegeben. Es ist dir überlassen, was du dann nachher installieren willst.
Ja, okay. Also ich sag mal, beim Arch Installer kannst du bei der Installation sagen, welchen Desktop du haben willst. Mhm. Ob jetzt irgendein Tiling, also Sway oder i3 oder irgendeinen grafischen. Mhm. Da hast du bei der Installation gerade die Auswahl.
Das geht ja beim FreeBSD auch, weil ich irgendwann anfange, die Pakete, die ich haben möchte, auszuwählen und kann dann auch sagen, ich möchte KDE oder GNOME haben.
Nee.
Ist das nicht mehr so?
Das ist nicht so.
Ah, das war damals
der Grund,
beim 5er noch da.
Ja, der Grundinstaller, der ist so gebaut, dass du tatsächlich keine Auswahl hast zu einer grafischen Benutzeroberfläche.
Ja, das nicht, aber du kannst die Pakete immer?
Auch nicht? Nein. Das heißt, wenn du den Grundinstaller startest halt, also wenn du so einen bootfähigen USB-Stick hast und von dem bootest zuletzt, dann kommst du in den Installer hier rein. Hm. Und da kannst du halt sagen halt, da wirst du nur ein paar Sachen abgefragt, wie lautet deine IP-Adresse oder wie wirst du die Festplatte aufteilen und so weiter und so fort. Das sind die Grundsachen halt, aber da werden Sachen nicht abgefragt hinsichtlich jetzt, möchtest du ein KDE, willst du ein GNOME, wie auch immer installieren, das kommt da nicht.
Okay, dann ist das entweder anders oder ich verwechsel das mit irgendeiner anderen Textinstallation.
Weil dieses FreeBSD hat erstmal den Ansatz, ist ready to serve, ist glaube ich so ein Leitsatz. Mhm. Das heißt, das ist wirklich erstmal in erster Linie dafür ausgelegt, als Server-Betriebssystem zu funktionieren. Mhm. Ja? Und der zweite Schritt, der obliegt dir nachher. Mhm. Du hast natürlich einen Paketmanager, wo du dann sagen kannst, ich möchte jetzt gerne ein KDE oder ein GNOME oder ein Sway oder was auch immer installieren nachher. Aber der Christoph, der wollte gerade noch was sagen.
Ja, ich habe so ein bisschen mit dem Installieren, ich habe es ja neulich mal installiert und es hat mich so ein bisschen an, jetzt werden glaube ich alle BSD-User sauer, wenn ich das so sage, es hat mich so ein bisschen an Linux früher erinnert. Also man installiert es und dann kriegt man wirklich so sein nacktes System und also wenn man jetzt heutzutage Linux installiert, dann entscheidet man sich ja KDE oder GNOME oder was auch immer, dann bootet das, dann kommt man in seinen grafischen Anmeldeschirm, so das ist da alles nicht. Also man kommt einfach nur in den Terminal, ne? Also in die Eingabe. So. Und selbst dann muss ich halt anfangen zu gucken, also es läuft dann, ne? So, man hat sich fürs Dateisystem entschieden und seinen User eingerichtet, aber dann muss man halt erstmal loslegen, ne? Also mit will ich sudo oder will ich ds und will ich einen Anmeldeschirm haben, welche Oberfläche will ich haben. Aber es begleitet einen dabei nicht, sondern man macht das Handbuch auf und legt los.
Christoph, ich bin ganz auf deiner Seite. Ich habe letzte Woche versucht, FreeBSD zu installieren und es erinnerte mich an Linux vom Scratch oder an Gentoo.
Also, ja, ich hatte früher mal, bevor ich zum Mac gewechselt bin, hatte ich ein paar Jahre Linux und ich habe Slackware damals benutzt.
Ja, genau.
Und das hat mich so ein bisschen dran erinnert.
Beiden Welten.
Ja. Genau. Also Arch ist ja mittlerweile, das kann meine Mutter installieren, oder? So einfach ist das geworden. Also wenn man Arch Install verwendet und es nicht auf die harte Tour macht. Aber ich muss sagen, im Installationsprozess von FreeBSD wird sehr viel gefragt. Und für mich waren da viele Sachen dabei, die ich nicht beantworten konnte.
Also es hat eine sehr gute Doku, habe ich gemerkt beim Installieren. Also das Handbuch war sehr gut und das kann man so Schritt für Schritt durchgehen. Das war so der Unterschied. Dann sieht es irgendwann gleich aus.
Genau. Also man wird softwaretechnisch mit zum Installern nicht geführt, ob man jetzt eine grafische Benutzeroberfläche haben möchte oder nicht. Es wird nur davon ausgegangen, dass du ein nacktes Unix haben möchtest. Und du musst dann zur Dokumentation greifen, die wirklich gut ist, um dann nachher den Paketmanager anzuschmeißen, um dann sagen zu können, was muss ich alles installieren, um am Ende nachher ein KDE oder ein GNOME oder was auch immer haben zu können. Halt. Ja, also es gibt keinen Installer dafür, das wollte ich sagen. Du musst wirklich dann in die Dokumentation schauen und dann sagen, okay, Schritt für Schritt wirst du dann geleitet, was du dann machen musst. Halt.
Genau, und was ja vorhin die Frage war mit den unterschiedlichen Distributionen, so wie ich das verstehe, ist es ja so, dass es gab mal dieses 386 BSD, Und das ist so die Grundlage für FreeBSD, OpenBSD und NetBSD und wie sie alle heißen. Aber die haben sich dann ja sozusagen parallel entwickelt.
Richtig.
Irgendwie, ich glaube, in den 90ern war das oder 92 oder irgendwie so, Mitte 90er sind die auseinandergegangen, ne?
Ja, genau.
Das ist und richtig. Und was man dann hat halt jetzt, so ein bisschen als Parallele zu Linux, ist, man hat dann wieder Distributionen, die auf FreeBSD aufbauen als Basis. Also die FreeBSD nehmen und es dann noch ein bisschen nutzerfreundlicher machen. Also, ne, wo dann eine Oberfläche schon dabei ist oder ein anderer Installer, so um das zu nehmen. Aber die nicht wie bei, nicht wie Jared vorhin erzählt hat, nicht wie bei Linux, es gibt einen Kernel und alle bauen drei rum, sondern das ist dieses eine System als Basis und auf dem bauen wir entweder auf oder nehmen halt das Original.
Genau. Es gibt diese aufgesplitteten Projekte, neben FreeBSD gibt es noch OpenBSD oder NetBSD. Und die einzelnen BSD-Versionen, die haben ähnlich wie in der Linux-Umgebung halt, versprechen sie halt, dass sie stabiler sind. Also sie haben den großen Wert auf Sicherheit oder legen den großen Wert auf Sicherheit. Deswegen werden nicht sofort sämtliche Änderungen von verschiedenen Programmkomponenten sofort in dem Bau, in den Unterbau mit übernommen, sondern da wird genauestens drauf geschaut, dass das alles im Rahmen sich bewegt und immer noch die Sicherheit oder das Sicherheitsversprechen aufrechterhält. FreeBSD geht da etwas offener, hat auch einen sehr breiten Verbreitung, es hat einen großen Verbreitungsgrad halt auch und das geht halt einen etwas anderen Weg quasi. BSD, ich weiß nicht, sagt euch die Firewall-Distribution pfSense etwas?
Mhm. Ja.
Ja.
Ja, pfSense zum Beispiel basiert auf FreeBSD. Ja, als Basis, als Betriebssystembasis. Weil halt auch die BSD-Betriebssysteme jetzt in puncto Netzwerktechnik, also Technik als solches, Netzwerkumgebung halt sehr stark sind. Und da gibt es halt auch. Ich meine zwei große Firewall-Umgebungen, die da in dem BSD-Umfeld sehr, sehr stark sind. Und deswegen setzen da viele Distributionen, um das mal auch nochmal so zu nennen, wie zum Beispiel pfSense. Und da gibt es noch OpenSense.
OpenSense.
Ja, OpenSense ist auch nochmal so ein anderes Projekt aus den Niederlanden, meine ich sogar. Ähnlich gestaltet, dass man also quasi eine normale Hardware nehmen kann und aus dieser normalen Hardware auch eine Firewall bauen kann. Ja, ja. Dann gibt es halt auch relativ jung eine Distribution, kann man so sagen halt, die nennt sich NomadBSD, glaube ich. Ne?
Ja, genau, NomadBSD.
Und das ist zum Beispiel so ein Ding, was Christoph vorhin meinte, da habe ich einen Installer, also wieder einen USB-Stick, als Beispiel und kann da von dort aus die Installation starten und dann habe ich auch direkt dann halt auch eine grafische Benutzeroberfläche mit ein paar vorinstallierten Softwareprodukten, also eine Handvoll aus oder zwei Hände voll ausgewählter Softwarepakete, die dann mit installiert werden und Office ist dabei, der Firefox ist mit dabei und. So dass man da auch jetzt nicht bei Null anfangen muss direkt, als wenn ich das alles von Hand mit einem nackten FreeBSD machen müsste, sondern ich kann mir dann halt dieses NomadBSD nehmen und sagen, ich möchte jetzt, ich glaube, da ist sogar XFCE als grafische Benutzeroberfläche vorinstalliert und konfiguriert, so dass ich dann auch quasi nicht mit einem Linux als Unterbau, dann aber mit einem FreeBSD als Unterbau direkt schon grafisch starten kann. Ja. Ralf, noch mehr Fragen?
Ja, ich habe ja gerade mal geguckt und bin überrascht. Also die Berkeley Software Distribution ist nicht doppelt so alt wie Linux, aber die Initial Release war 1978.
Mhm. Ja. Weil die Software Distribution, die ist ja angefangen als Erweiterung für kommerzielle Unixe. Und als die dann irgendwie dicht gemacht haben und nicht mehr durften, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie sich das rechtlich da ergeben hat, haben die sich halt abgespalten davon und haben halt den Teil des Kernels, den sie nicht hatten, selber programmiert. Und daraus sind dann die 386er BSD und FreeBSD zum Schluss entstanden. Mhm. Und da gab es so Copyright-Sachen, da wurde dann nochmal eine Menge Code umgestrickt und diese Software, dieser GNU, nicht GNU-Compiler, aber dieser BSD-Compiler, Editoren, alle möglichen Tools, die waren halt in dieser Berkeley Software Distribution schon vorhanden, weil sie halt das kommerzielle Unix ergänzt haben. Darum ist diese Lizenz so alt.
Und und was ich auch noch interessant finde, ist, wer denn alles von BSD abgekupfert hat. Also zum Beispiel Apples macOS, iOS, der ganze TCP-IP-Stack von Microsoft Windows basiert da drauf. PlayStation 3, 4 und 5 basieren auf FreeBSD, die Nintendo Switch und.
Ja, also FreeBSD findet man auch bei Netflix. Ich meine, die setzen FreeBSD als Serverbetriebssystem ein für ihre Server. Ich meine auch Sony, früher glaube ich auch Yahoo. Also da gibt es verschiedene große Firmen, die erstmal als Dienstleistung auf FreeBSD setzen. Aber wie du schon sagtest hier, macOS hat seine Wurzeln bei einem BSD. Ja, und deswegen ist da schon ein gewisser Verbreitungsgrad da.
Ja, aber der kommt ja schon auch durch andere Geräte. Ne? Ich glaube, es gibt mehr Switches und mehr Playstations als Macs da draußen.
Ja, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Also für wen eignet sich denn FreeBSD oder eine andere BSD-basierte Distribution?
Also es eignet sich für diejenigen, die tatsächlich mal so einen eigenen Home NAS oder sowas aufbauen wollen. Erstmal so als Miniserver oder als Serverbetriebssystem. Das ist wunderbar. Zusammen mit dem Samba-Dienst und so weiter kann man das wunderbar ganz von alleine aufbauen. Man braucht da also keine Distribution für oder sowas. Hat natürlich den Nachteil, man muss sich da erstmal mit beschäftigen, halt so ein bisschen. Also Samba-Dienst konfigurieren und so weiter. Sich auch ein bisschen mit ZFS auch beschäftigen. Aber das gehört dazu. Aus meiner Sicht. Wenn man.
Also ich.
Ja?
Nee, ich wollte jetzt nicht reinhaken. Also ich finde bei allem, was keine Batterie hat, also kein Laptop, das ist meine Erfahrung. Also alles, was irgendwo steht, am Strom angeschlossen ist, Laptop geht sicherlich auch gut, aber alles, was so Server ist oder ein Desktop-Rechner, da läuft es, glaube ich, richtig gut drauf.
Warum ist das Power-Management nicht so
gut? Genau, das war meine Erfahrung, so ein bisschen Power-Management und Lüftersteuerung. Da gibt es halt für Linux schon mehr Tools und mehr Anpassungen. Und was natürlich auch so ein bisschen ist, Linux startet mittlerweile ja sehr schnell. Also es bootet ja durch Systemd, ist ja, ne? Systemd ist es doch, oder?
Ja.
Genau. Ja, das ist ja nur wirklich, genau, du machst das an und es ist da. Und beim FreeBSD habe ich so gemerkt, das ist so wie früher, also es fährt so die Service für Service nacheinander hoch und das dauert, also es ist jetzt nicht, dass es ewig bootet, aber es dauert halt so ein bisschen, ne? Also deshalb, wenn du so einen Rechner hast, ich glaube, wo du dich darauf verlassen willst, dass der 24 Stunden läuft und tut und macht, da ist es genau das Richtige.
Mhm. Also dann doch eher im Serverbereich.
Ja, Server oder so eine Workstation, die du da irgendwo hast, wo du halt ein stabiles System brauchst, was läuft.
Ja, also es wäre jetzt nicht unbedingt der erste Tipp für... darf ich das sagen? John Doe oder Lieschen Müller, die jetzt keinen Bock haben, auf Windows 11 zu gehen und was Alternatives suchen. Dafür ist es nicht geeignet.
Nein. Also was man dann vielleicht mal nutzen kann oder mal ausprobieren kann, ist halt dieses Nomad BSD. Und Nomad BSD hat den Vorteil, dass es von einem einmal auf dem USB-Stick installiert, auch sich dort konfiguriert. Das heißt, man kann wunderbar, ohne jetzt irgendwas auf der Festplatte oder auf der SSD installieren zu müssen, Nomad BSD komplett vom USB-Stick halt auch nutzen. Und da kann man mal so ein bisschen ein Gefühl für bekommen, wie sich das verhält, mit einem FreeBSD im Unterbau zu haben, plus eine grafische Benutzeroberfläche, die schon fertig konfiguriert ist. Das kann ich wirklich empfehlen. Ich muss aber auch dazu sagen, halt, es gibt beim besten Willen auch sehr Paketmanagement Ecke gesehen, auch nicht jedes Softwareprodukt unter FreeBSD. Ja? Da hagere ich gerade so ein bisschen mit. Ich möchte gerne zum Beispiel, ich habe mir mal eine Lizenz gekauft vor Jahren von dem Editor Sublime Text, Den möchte ich jetzt gerne unter FreeBSD nutzen. Das ist echt eine Krux, das Ganze zum Laufen zu bringen halt. Weil es werden halt nur Linux-Binaries, also Binärdateien zur Verfügung gestellt. Das ist für einen Christoph kein Problem. Der startet dann sein apt-Install und zack hat er dann hätte er dann nachher Sublime Text installiert. Ich muss dann erst diese Software-Schnittstelle dann halt, also diese Linux-Binarität, Kompatibilität erstmal in Gang bekommen und dann läuft das noch gar nicht so richtig aus dem Stand heraus. Also es ist wirklich, man würde jetzt sagen, eine Fuckelei, ja. Und ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie ich ein Studio-Link, mit dem wir ja gerade aufzeichnen oder mit dessen Hilfe wir uns ja gerade hier austauschen, wie ich das unter FreeBSD zum Laufen bekommen würde, weil es halt nicht angeboten wird aus dem
Repository,
danke.
Genau. Ja, aber also das Paketmanagement, nehme ich mal an, ist dann ähnlich wie bei Linux. Es gibt halt von den einzelnen BSD-Derivaten gibt es Repositories und richtig, da hat man halt, ja, ich weiß es nicht, eine ausreichende Anzahl von Anwendungen zur Verfügung.
Ja. Ja, also ich finde sogar, deshalb fand ich positiv, dadurch, dass du ja eigentlich nur diesen Grundstamm hast, also dieses FreeBSD oder OpenBSD, also wenn du jetzt bei FreeBSD bist, hast du eigentlich dafür so ziemlich alle Pakete, die Open Source sind. Also ich nutze als Browser gerne LibreWolf, also diesen freien Firefox. Selbst den gab es als Package. Mhm. Also da ist schon relativ viel drin. Was tatsächlich so ein Problem ist, wie Farid gesagt hat, ist, was dann halt irgendwie unter einer Lizenz steht oder vorkompiliert ist oder so. Das ist so ein bisschen. Aber ansonsten ist da so ziemlich alles drin.
Genau, ja, da sind wir ja im Moment auch relativ verwöhnt unter Linux. Also ich sag, werf mal Flatpak in den Raum.
Ja, genau. Ja, genau. Hm. Und also das hast du da halt nicht, aber es war erstaunlich viel drin. Und es ist so ein Package mit Tar, glaube ich, gepackt. Also das hat mich auch wieder ein bisschen an Slackware erinnert. also so von der Art her, die Pakete sind gleich. Und ich fand, das hat wirklich super funktioniert.
Ja. Und gibt es denn bei BSD oder bei den verschiedenen BSDs, haben die alle ihre eigenen Paketmanager? Also sowas wie Pacman oder Apt?
Ich sage jetzt mal vorsichtig ja. Also sie greifen jetzt nicht alle auf ein Repository zu. Ja, also da hat jede Distribution oder jedes BSD für sich seinen eigenen Paketmanager. Der kann auch Package heißen, aber sie greifen alle, glaube ich, nur auf einen Pool zu. Ja, und jedes dieser BSDs pflegt seinen eigenen Pool von Softwarepaketen.
Und genau, ich habe mal gerade geguckt, 36.000 Third-Party-Applications haben sie in ihrem Repository. Oh, das ist denn das für ein Wort?
Repository. Gordon,
bitte? Dankeschön, genau, da drin.
Sag doch einfach Repo.
Repo, genau, so.
Genau. Aquifi. Also jemand, der jetzt, ich sage jetzt mal gezielt, jetzt einfach das, was er kennt, installieren will. Er möchte jetzt eine Xorg-Umgebung installieren. Darauf aufbauend ein KDE-Desktop wird funktionieren. Genauso, wenn er ein GNOME installieren will, wird funktionieren. Oder ein XFCE wird funktionieren. Also all diese Open-Source-Standardprojekte, die werden natürlich alle unterstützt halt. Ja? Sogar Sway, also ich folge ja immer dem Christoph, der sagt gerade, ich habe gestern Hyperland, morgen macht er, vorgestern noch Hyperland, gestern dann auf Sway umgeswitcht, wird funktionieren. Ja. Und auch die Tools, die dann Christoph einsetzt, um seine Menübar zu konfigurieren und so weiter, die liegen alle vor. Ja? Also was ich angesprochen habe vorhin, das sind wirklich so exotische Geschichten halt. Ja, die wenn man darauf ein Auge drauf hat, dann kann es schwierig werden.
Aber nochmal so ein paar Sätze, warum ich jetzt nicht so ein Repro nehmen kann. Wenn ich jetzt sage, die heißen alle BSD und das geht nicht, dann muss man sich vorstellen, FreeBSD versucht möglichst stabil und auf möglichst viel Hardware zu laufen, die der gleichen Familie angehört, also 386er, X86er, wie immer die da heißen. OpenBSD macht mehr auf Sicherheit. Das heißt, jedes Stück Software, was die aufnehmen, durchläuft erst einen gewissen Sicherheitscheck, einen gewissen Sicherheitsaudit in irgendeiner Form, bevor das in das Repo aufgenommen wird. Und NetBSD, die gehen hin und möchten auf möglichst vielen unterschiedlichen Plattformen laufen. Ja, da kann ich dann irgendwie vielleicht meinen alten PDA, gibt es eine NetBSD-Version von, oder einen uralten PC, wo ich kein Linux mehr draufkriege, habe ich aber noch eine NetBSD-Geschichte, die ich da drauf installieren kann. Und darum legen die dann Wert, dass im Repo dann die Software auch für diese Plattform kompilierbar ist. Und das macht es dann halt schwierig, wirklich hinzugehen und zu sagen, ich habe ein Zentrum, da können alle BSDs drauf zugreifen.
Ja.
Ja, haben wir noch was vergessen zum Thema FreeBSD?
Ja, vielleicht noch, dass es halt FreeBSD auch für andere Hardware-Plattformen gibt, also CPU-Architekturen gibt. Also es gibt auch ein FreeBSD für ARM-Prozessoren oder für Power-PCs noch und so weiter. Ja, also ich glaube, man kriegt das auch auf einem Raspberry Pi zum Beispiel installiert.
Das sollte jetzt nicht heißen, dass OpenBSD oder FreeBSD nicht auf mehreren Plattformen laufen, aber NetBSD versucht, die Verbreitung möglichst breit zu machen. Möglichst viele.
Ja, ich habe sogar alte Version von NetBSD auf so einigen alten PDAs laufen. Da gab es ja früher diese von Sharp, diese Zaurus, diese Linux-PDAs. Und da gibt es immer noch ein NetBSD, was schon ein bisschen älter ist, aber eigentlich noch funktioniert. Also das, selbst auf den kleinen Dingern lief das eigentlich ganz gut.
Mhm. Ja. Ja. Also gut. Wir wollen jetzt niemanden bekehren oder sowas. Na,
aber nee, aber ich
habe es versucht, aber Christoph hat 2 Stunden gebraucht, da ist er wieder auf Debian umgestiegen. Also von daher.
Ich kann es ja so ein bisschen verstehen.
Ja, also wie gesagt, also ich bin einfach damit, ich hätte fast gesagt, aufgewachsen, aber und deswegen habe ich jetzt erstmal die Nähe zu FreeBSD weiterhin gesucht und bleib da erstmal bei, auch dann, wenn ich nicht alles da bekomme. Also ich lasse mich jetzt nicht davon abbringen, vielleicht irgendwann mal wieder aufs Linux umzusteigen, aber bis jetzt nicht die Notwendigkeit nicht.
Ja. Ich bin nicht so hartnäckig, aber ich tüftle auch nicht so viel.
Ach, wisst ihr was? Weihnachten steht ja vor der Tür. Genau. Und wenn ihr euren Liebsten eine Freude machen wollt, dann brennt ihr ein FreeBSD auf einen USB-Stick oder auf mehrere und behängt damit euren Weihnachtsbaum. Genau. Dann können alle davon lernen. Ja, liebe Leute, ich denke, wir sind durch damit. Falls ihr Hörerinnen und Hörer und Fragen oder Kommentare dazu habt, schreibt sie doch bitte in die Kommentare unter den Shownotes. Und ja, wenn ihr sonst noch beitragen möchtet zur Community, dann wisst ihr ja, dass das geht. Ihr könnt Artikel schreiben, ihr könnt am Podcast mitnehmen. Wir dürfen nicht vergessen, das Triumvirat zu verlinken in den Shownotes. Könnt ihr da auch mal reinhören. Und ich denke, wir wünschen allen gute Besserung, die wie einige von uns im Moment einen Schnupfen haben. Werdet gesund oder bleibt gesund. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich beim Farid, beim Gordon und beim Christoph.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank für die Einladung, genau.
Ja, Dankeschön. Gern geschehen. Also, das war Captain It's Wednesday, Folge 114. Schöne Restwoche. Wir hören uns nächsten Mittwoch. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Ciao, ciao.